Also vielen Dank, Herr Lüttmann, für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich interessiere mich tatsächlich für Friedrich August von Hayek seit vielen Jahren und bin auch seit 2 Jahren Mitglied der Hayek-Gesellschaft. Und ich glaube, dass das, was wir erleben, tatsächlich die Gedanken von Hayek nie aktueller waren als gerade jetzt. Und die werden in der Zeit immer aktueller. Ich würde mich selber politisch verorten als Libertär, das würde ich tatsächlich sagen. Und ich glaube, wir sehen, wie ein Amok gelaufener Staat, was er alles anrichten kann. Ich habe das, dieser Vortrag heute, wir haben jetzt 5 Jahre sozusagen mehr oder weniger Corona. Das fing an, wenn man so will, vielleicht am 12. 13. März 2020. Das ist ungefähr 5 Jahre her. 5 Jahre her. Und wir haben jetzt nach 5 Jahren wissen wir eigentlich im Wesentlichen, was passiert ist. Darüber kann es, wenn man jetzt mit offenen Augen auf die Sache schaut, kann es kein großer Zweifel mehr geben. Es fehlen vielleicht Details hier und da, aber die sind nicht notwendig für das Verständnis dessen, was gerade passiert ist. Und ich will das heute ein bisschen Revue passieren, das nochmal ein paar Sachen in Erinnerung rufen, was wir erlebt haben in den letzten Jahren. Es ist auch erstaunlich, man vergisst viel, dass man daran erinnert wird. Ich will auch schauen, welche Lektionen oder welche Implikationen hat das für andere Themen, die uns gerade beschäftigen, zum Beispiel Klima oder auch andere Sachen. Und dann am Ende eine Art Resümee ziehen und versuchen, Lehren herauszuziehen, was das für uns für die Zukunft bedeutet. Was sollen wir daraus lernen und wie sollen wir das sozusagen für uns, was wir gerade die letzten 5 Jahre erlebt haben, fruchtbar machen. Und ich habe die Corona-Zeit habe ich genannt die bleierne Zeit, ja. Und das wirkte wirklich, es lastete auf einen. Und das ist aus einem Gedicht von Hölderlin. Trüb ist's heut, es schlummern die Gang und die Gassen. Und voll und fast will mir es scheinen, es sei als in der bleiernen Zeit. Das ist trüb ist's heut, ja. Und das war wirklich eine trübe, eine schwere Zeit. Und ich will einfach ein bisschen Revue passieren. Ja, was ist passiert? Und ich habe ein paar so Erkenntnisse, die ich gezogen habe, und ich habe sie geordnet. Erstmal die Maßnahmen nenne ich das und dann verschiedene andere Aspekte. Wenn wir die Maßnahmen, Erkenntnisse aus der Corona-Zeit, die Maßnahmen. Erstens, es gab nicht nur keine Pandemie der Ungeimpften, es gab gar keine Pandemie im Sinne eines ungewöhnlichen Krankheitsgeschehens. Das müssen wir uns merken. Wenn man diese ganze Diskussion anfängt und sagt, ja, wir wussten es damals, da haben wir so viele Leute auf der Intensiv, es gab so viele Menschen auf den Intensivstationen und so weiter, das ist alles falsch. Die Intensivstationen hatten im Schnitt 2% der Intensivbetten in Deutschland, waren 2020 mit Corona-Patienten belegt. Nur 2%. Und das war, als diese Wuhan-Variante, die virulenteste Variante war, im Umlauf war. Es gab diese Wunderimpfung noch nicht. Und von den Krankenhausbetten nur 4%. Die Krankenhäuser hatten eine Unterbelegung von 14%. Und wenn man schaut, zum Beispiel, es wird erfasst, Lungenerkrankungen, also akute respiratorische Erkrankungen heißt das. Es sind weniger Leute erkrankt an respiratorischen Erkrankungen 2020 als zum Beispiel 2019 oder 2018. Das heißt, im Grunde genommen ist nichts passiert. Und das muss man, wenn man diese Diskussion anfängt, das wusste man vielleicht Anfang 2020 nicht, aber das wusste man spätestens Mai 2020, von mir aus Juni 2020. So dass die Frage ist, als das bekannt war, und es wurde relativ, die Daten lagen relativ rasch vor. Es gab diese Diamond Princess und so. Warum hat man weitergemacht? Also das ist die erste Figur. Es gab keine Pandemie. Die zweite ist, somit waren alle Maßnahmen ohne Grundlage. ohne dass man jetzt in die Details steigt, hat die Masken funktioniert oder nicht und so weiter und so fort. Weil nichts passiert ist, gab es keine Rechtfertigung für nichts. Ja? Das ist der zweite Punkt. Damit ist aber auch so, wenn man das untersuchte, es fehlte für so gut wie alle Maßnahmen eine wissenschaftliche Evidenz. Der Abstand wurde aus der Luft gegriffen, dieser Abstand 2 Meter oder was das war. Es wurde alles aus der, es fehlte für all diese Maßnahmen jegliche wissenschaftliche Evidenz. Vierte ist, das Robert-Koch-Institut, und das wissen wir seitdem, die Protokolle teilweise von Paul Schreier, das muss man immer sagen, weil wenn der Paul Schreier das nicht angefangen hätte, wäre der Whistleblower nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Wir wissen aus den geleakten Protokollen, dass das Robert-Koch-Institut Bescheid wusste. Das Robert-Koch wusste das alles und hat das intern so beraten. Und man hat immer gesagt, das Robert-Koch ist ein unabhängiges Institut. Und die Gerichte, die berufen sich heute noch auf das Robert-Koch-Institut. Aber wir wissen jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit, dass das Robert-Koch-Institut eine weisungsgebundene Abteilung ist des Bundesgesundheitsministers und direkt dem Bundesgesundheitsminister unterstellt, auch in seinen wissenschaftlichen Aussagen. Kein einziger Angestellter beim Robert-Koch-Institut oder beim Paul-Ehrlich-Institut hat remonstriert. Kein einziger. Und Beamten haben ja nicht nur das Recht zu remonstrieren, sondern auch die Pflicht zu remonstrieren. Und gerade das Robert-Koch-Institut hat eine ziemlich trübe Geschichte. Und die hatten gerade 1998, also eine Reflexion, was alles in Krieg, Zeit und so weiter passiert ist und das darf nicht wieder passieren und so weiter. Selbe Institut, es hat kein einziger, und das ist vielleicht der Grund, warum jemand jetzt diese Protokolle durchgestochen hat, hat niemand gemacht. Nur Stefan Kohn, und man muss jetzt die Helden benennen mit Namen. Stefan Kohn, der war Oberregierungsrat im Bundesinnenministerium, im Referat Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Und er hat Alarm geschlagen, als der Seehofer damals dieses unsägliche Panikpapier geschrieben hat, wo es darum ging, die Kinder Angst zu machen, dass wenn sie ihre zu engen Kontakt haben zu ihren Großeltern, dass Omi umgebracht wird, weil Sohnemann seine Maske nicht trug. Und dass der Stefan Kohn ist gemaßregelt worden, ist aus dem Dienst entlassen worden, ist heute noch, soweit ich weiß, ist nicht rehabilitiert worden. Und nur ein Richter im ganzen Justizsystem, und das ist der Familienrichter Christian Detmer, der ist der Einzige aus Weimar, hat für unsere Kinder und gegen den übergriffigen Staat geurteilt und würde dafür am 20. November 2024, also vor 3 Monaten, ja, vom Bundesgerichtshof zu 2 Jahre Haft auf Bewährung, Berufsverbot und Streichung aller Bezüge und Pensionsansprüche verurteilt. Okay? Das ist gerade passiert. Christian Detmar ist 61 Jahre alt. Da hat keine Möglichkeit, ein Beamter, also so üppig werden Richter erstens nicht bezahlt. Und zweitens, es ist so, die verlassen sich drauf natürlich, dass sie im Alter von ihren Pensionsansprüchen leben würden. Die bilden ja keine, wo soll man sowieso Rücklagen bilden. Und mit 61 hat man keine Chance, neu anzufangen. Und dieses Urteil, und zwar vom Bundesgericht, also ging bis Bundesgerichtshof hoch, und das ist im November letzten Jahres passiert. 2 Jahre Haft auf Bewährung. Das ist hier, das heißt hier das doppelzüngige Institut. Das ist ein Bild von Professor Stefan Homburg. Und er hat ein bisschen ein paar Sachen. Stefan Homburg hat diese Gabe, sozusagen immer messerscharf zwischen Wahrheit und Lüge zu trennen. Und er sagte, das RKI hat intern gewusst, Gesundheitsrisiken sind mäßig, und die haben dann öffentlich gesagt, Gesundheitsrisiken waren hoch bis sehr hoch. im Zwang, unratsam und unethisch. Nach außen hat das Robert-Koch-Institut gesagt, der Impfzwang ist notwendig. Intern haben sie gesagt, die Lockdown-Schäden sind höher als das Nutzen. Nach außen hat das Robert-Koch-Institut alternativlos, das ist auch ein Begriff, den wir auch woanders herkennen. Dann Impfausweis haben die gesagt, wenn man schon impft, dann muss man die Spätfolgen erfassen, weil die Zulassungsstudie nur sechs Wochen lief. Und dann haben die gesagt, nach außen hin, und das muss man sich auf die Zunge vergehen lassen, dass Robert Koch hat gesagt, die Impfungen haben keine Spätfolgen. So, das hätte man ja gar nicht wissen können. Und es ist auch ohnehin nicht korrekt. Ja, es gab ja eine Influenza-Impfung, die sehr große Spätfolgen hatte. Aber so ist das gewesen. Und noch was hier von Stefan Homburg. Das sehen Sie hier. Das ist zum Beispiel, was ich eingangs gesagt hatte über die Sterbezahlen. Hier waren die Sterbezahlen 2018, 2021 nach Einführung der Impfung. Das ist, wie viele Menschen sind gestorben. 2018 sind in Deutschland 725.000 Menschen gestorben. 2020, in dem Allerschreckensjahr der größten Pandemie aller Zeiten, sind nur 708.000 Menschen gestorben. 2021 734, nachdem die Impfung eingeführt wurde. Und das sind einfach nackte Daten. Das Problem ist, wenn man versucht, Sterbedaten nach Sterbeursachen heute zu finden, das ist sehr schwer. Die Zuteilung stimmt oft nicht. Und deshalb kann man nur auf die Gesamtsterbezahlen gehen. Und hier, dass man die beiden nochmal hier in Erinnerung ruft, das ist Stefan Kohn und das ist, den ich sehr gut kenne persönlich, und Christian Detmar. Dass man einfach, das muss man sich einprägen, wer diese Leute sind und was sie gemacht haben. Jetzt, das waren die Maßnahmen. Jetzt die nächste Gruppe an Erkenntnissen aus der Corona-Zeit, die Impfstoffe. Okay? Erstens, die Impfstoffe gegen Corona waren das größte medizinische Verbrechen aller Zeiten. Das ist bin ich fest überzeugt. Sie sind in viel zu kurzen und fehlerhaften Studien kaum getestet worden. Und abgesehen von einem möglichen vorübergehenden Schutz gegen den sogenannten schweren Verlauf, waren sie so gut wie wirkungslos. Also die haben vielleicht einen Schutz, was ein paar Monate gedauert hat gegen einen schweren Verlauf, vielleicht, ja, kann sein. Aber sonst waren sie so gut wie wirkungslos. Und die haben aber ein Profil an Nebenwirkungen, das alle anderen Impfstoffe um das 20- bis 100-fache übersteigt. Okay? Mindestens, es ist extrem schwer, an Daten, zuverlässige Daten zu kommen über die Nebenwirkungen. Die werden teilweise nicht erfasst, die werden teilweise als Long-Covid etikettiert, die werden nur unzulässig, unvollständig gemeldet und so weiter. Und deshalb muss man sozusagen indirekt versuchen, aus Versicherungsdaten, aus anderen Daten eine Annäherung zu finden, wie hoch oder was das Nebenwirkungsprofil war. Und es gibt gute Schätzungen, also nicht nur aus Deutschland, sondern auch international, dass ungefähr vielleicht 1 von 500, 1 von 1000 Menschen direkt an der Impfung gestorben sind. Okay. Das wäre in Deutschland vielleicht 100.000 Menschen, weltweit vielleicht 10 Millionen Menschen. Okay. Da gibt es zuverlässige, das ist jetzt nicht eine Sache, die man wissenschaftlich beweisen kann, das muss ich so sagen, aber es gibt also sehr viele Indizien, die in die Richtung gehen. Mindestens 1%, wahrscheinlich sogar 2-3% der Impflinge sind so geschädigt, dass eine Verkürzung ihrer Lebenszeit wahrscheinlich ist. Okay? Die Nebenwirkungen umfassen alle Organsysteme und sind oft schwer greifbar. Das macht auch ihre Erfassung und Meldung so kompliziert, weil es alles Mögliche sein kann. Es können also neurale Störungen, es kann auch das Kreislaufgebiet, Schlaganfall, Herzinfarkt, diese Müdigkeit, dann psychologische Probleme, alle möglichen Sachen so, und man Autoimmunprobleme, Myokarditis, Perikarditis, all diese Sachen. Und weil das so so vielfältig ist, ist es wirklich schwer zu erfassen, was es ist, ja. Und in vielen Ländern ist seit Anfang der Impfkampagne und bis heute, muss man sagen, eine Übersterblichkeit, auch in Deutschland, und ein Rückgang der Geburten Jahr für Jahr in der Größenordnung von 5-10% zu verzeichnen. Und das muss man erstmal ein bisschen verstehen, vor allen Dingen mit der Übersterblichkeit. Was bedeutet das? Normalerweise, wenn wir eine Erkrankung haben, die geht durch die Bevölkerung, dann sterben natürlich die Alten und Schwachen. Ja? Und die fehlen dann im Folgejahr. Sodass oft erwartet man, dass nach einem Jahr der Übersterblichkeit, dass es im nächsten Jahr eine Untersterblichkeit gibt. Okay? Weil man sozusagen das, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber das trockene Holz so vorgezogen hat. Das aber sehen wir nicht. Sondern wir sehen das Jahr für Jahr. Und das ist ein bisschen zurückgegangen, aber es ist noch erkennbar in den Zahlen. Und man muss mit der Gesamtmortalität arbeiten, weil man die einzelnen, wie gesagt, Todesursachen schwer zu greifen sind. Was wir auch sehen, ist, dass es ungefähr, es fehlen 60.000, 70.000 Geburten pro Jahr seitdem in Deutschland. Und nicht nur hier, auch in Frankreich, in anderen Ländern. Und wir haben ein, ich werde jetzt ein bisschen drauf eingehen, hier sehen Sie, ich war, Herr Lüttmann hat das gesagt, ich habe in einer Professorengruppe gearbeitet, die nannte sich 7 Argumente. Die nannte sich 7 Argumente, weil wir 7 Argumente gegen die Impfpflicht, das waren Biologen, Ärzte, Juristen, Historiker und so weiter. Und wir haben dann diesen offenen Brief und auch eine ganze Dokumentationssammlung, warum die Impfpflicht verfassungswidrig ist aus unserer Sicht. Und das waren 7 Argumente, die Gruppe nennt sich 7 Argumente. Und wir arbeiten nach wie vor weiter an diesem Problemkomplex. Und das sind 2 Mitglieder unserer Gruppe. Das ist Professor Kuhbandner und Dr. Reitzner. Herr Kuhbandner ist Psychologe und Statistiker, und Holger Reitzner ist Mathematiker. Und die haben dann eine sehr, sehr wichtige Sache veröffentlicht über die Übersterblichkeit in Deutschland. Und hier sehen Sie dann die Daten bis 2022. Sie sehen hier 2020, das ist Monat pro, also in den verschiedenen Alterskohorten, gab es insgesamt in 2020 keine Übersterblichkeit in Deutschland. Okay? Sie sehen aber wohl hier bei allen Altersgruppen, außer hier bei den ganz Jungen, 2021, hier gab es noch keine, hier wurden die Kinder noch nicht geimpft. Und hier haben wir dann 2022, und was Sie erkennen können, 2 Sachen, nicht nur sind alle Altersgruppen betroffen, auch die Jungen, sondern diese Balken zeigen eine Tendenz, die eher zunimmt als abnimmt. Ja? Und wir haben dann uns damit befasst, wie Nebenwirkungen erfasst werden vom Paul-Ehrlich-Institut und auch von anderen Systemen, wie das sogenannte VAERS-System in den Vereinigten Staaten. Das ist Vaccine Adverse Reaction System, VAERS heißt das, Adverse Event. So. Und was diese Systeme machen, es werden so und so viel, zum Beispiel, sagen wir, Schlaganfälle gemeldet nach einer Impfung. Und dann schaut man, es finden natürlich, sage ich mal, bei 60-Jährigen werden Schlaganfälle gemeldet. Es ist natürlich so, dass jedes Jahr so und so viele 60-Jährigen werden so einen Schlaganfall bekommen. Okay? Und die Frage ist, gibt es ein Signal? Und ein Signal, das heißt, observed, man nennt das beobachtet gegenüber erwartet. Wenn man mehr Schlaganfälle beobachtet, als man statistisch erwartet hätte in der Gruppe, dann gilt das als Signal erstmal. Und wir haben dann untersucht, wie läuft das hier beim Paul-Ehrlich-Institut? Und das hat der Christoph Kubantner, das ist seine Arbeit. Hier haben wir zum Beispiel alle Todesfälle, gemeldete Todesfälle mit Verdacht auf Impfzusammenhang, alle Todesursachen, Anzahl der Todesfälle, alle Todesursachen. Hier sehen wir tatsächlich Anzahl der normalerweise auftretenden Todesfälle erwartet hier. Ne? Anzahl der tatsächlich beobachteten Todesfälle, hier sehen wir hier. Und wir sehen hier, dass die Anzahl der tatsächlich gesehen ist höher, als man erwartet hätte. Und dann hätte man sagen müssen, ja, das ist ein Signal. Hier ist ein Risikosignal, okay, weil hier hat man alle Todesfälle und die erwarteten Risikosignal. Aber was macht man? Man nimmt dieses Exzess, okay, und fragt sich dann, ob dieser Exzess größer ist als die Gesamtzahl. Das kann ja gar nicht sein. Ja? Dieses System wurde mathematisch gedacht für Sachen, die sehr selten sind. Aber wenn man das auf den Gesamttodesfall anwendet, dann ist das einfach falsch. Und wir haben erst mal gedacht, das kann ja gar nicht stimmen. Ja? Aber es ist tatsächlich so. Und so werden mit solchen Sachen fehlerhafte Sicherheitsanalyse des Paul-Ehrlich-Instituts, ist es natürlich hier unmöglich. Gerade was jetzt die Gesamtmortalität angeht. Und die Gesamtmortalität ist deshalb so wichtig, weil sie nicht fälschbar ist. Weil man muss einfach zahlen, wie viele Leute sind gestorben. Das kann man nicht fälschen und kann man auch nicht, also ich will da fälschen, das ist vielleicht ein zu starkes Wort. Man kann keinen Fehler machen. Ja? Entweder ist man lebend oder tot und dann kann man das zählen. Also das ist das wichtigste Signal. Und ich will jetzt ein paar andere Sachen, dass die in Erinnerung, das ist der Privatdozent Dr. Florian Hoffmann, der hat im Berliner Morgenpost geschrieben, das war am 1. September 2021, Impfstoff für Kinder, aktuelle Studien laufen sogar mit Säuglichen und hat alle aktuell laufenden Studien zum Teil sogar mit, ich rechne damit, dass wir bis Ende des Jahres einen Impfstoff für Kinder unter 12 Jahre haben, sagt Florian Hoffmann, Pädiater in der Kinderklinik der LMU in München und gleichzeitig Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmediziner. Das kam dann auch, hier sehen wir Thomas Mertens, der war der Chef der Ständigen Impfkommission, Pressemitteilung zur Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung, 10. September 2021. Die STIKO spricht eine Covid-Impfempfehlung für bisher ungeimpfte Schwangere und Stillende aus, Beschlussentwurf ist in das vorgeschriebene Stellungnahmeverfahren gegangen. Also das heißt, man wusste aus der Vergangenheit, gerade aus dem Kontergan in Deutschland, aber weltweit, hat man gelernt, dass man gerade mit Schwangeren sehr vorsichtig sein muss mit Medikamenten. Und das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe ist, man wusste sehr früh, dass Kinder so gut wie nie an Covid sterben. Es gab in Deutschland nur eine Handvoll, das waren schwerkranke Kinder, vielleicht 20 oder 30 an der Zahl. Und bei den meisten Kindern lief die Covid-Infektion vollkommen symptomlos. Ja? Und trotzdem hat man diese beiden Gruppen, wo man wirklich gewusst hat, da muss man besonders vorsichtig sein. Und nicht nur die einzelnen Kollegen, sondern auch die Repräsentanten, wie wir da gesehen haben, die Vertreter der Fachgesellschaften. Hier sehen Sie nochmal die Daten, die Geburtenrate in Deutschland. Hier sehen wir hier die Lebendgeburte saisonbereinigt. Das sind die deutschen Daten von dem Statistischen Bundesamt. Wir haben sowieso in Deutschland ein Problem mit unserer Geburtenrate. Also man braucht, dass überhaupt die Bevölkerung stabil bleibt, braucht man im Schnitt 2,1 Kinder pro Frau. Das ist die sogenannte Replacement Rate. Weil ein bestimmter Prozentsatz an Menschen wird sterben, bevor sie sich selber, deshalb 2,1. Und so viel braucht man. Im Moment haben wir in Deutschland eine Gesamtfertilität von ungefähr 1,6. Unter deutschen Frauen ist das 1,2 bis 1,3 und unter zugewanderte Frauen 1,6. Und das bringt es ein bisschen höher. Aber in beide Bevölkerungsgruppen fällt es. Das heißt, dass die nächste Generation hier wird nur 60% so groß wie die derzeitige. Und die nächste dann nur 60% davon, das ist nur 40% von jetzt. Das heißt, wir reden darüber, dass in 60 Jahren, wenn nichts passiert, die Bevölkerung sich mehr als halbieren wird. Und das ist eine mathematische Sicherheit. So, und in diese Situation hinein, die ohnehin vorher so war, haben wir diese Situation. Hier waren, das sind 700.000, da fehlt ein Null. Aber Sie sehen es hier, blieb stabil. Hier ist die, jetzt, ein Freund von mir nennt das the magic juice, ja. Und dann natürlich mit einer gewissen Verzögerung. Und hier fing es an. Sie sehen hier 2022, 2023, 2024. Und das ist im Grunde genommen derselbe Effekt, wie ich vorhin gesagt habe, mit der Sterblichkeit. Man hat gehofft, dass dieser Effekt, okay, es hat einen bestimmten Effekt auf die Fertilität und wir, okay, das wäscht sich aus. Das war ja die Hoffnung. Also wenn jetzt die nach ein paar Jahren wird sich das alles wieder einrenken und dann würde man eine Normalisierung erwarten, aber die sehen wir nicht. Und Christoph Kuhbandner, unser Held, und der hat das diesmal gemacht mit Klaus Kreu, auch aus unserer Gruppe. Klaus Kreu ist theoretischer Physiker. So. Und die beiden haben sich diesen Datensatz sich angenommen und haben, ich glaube, das war Februar oder Januar in Cicero, einen sehr langen Artikel darüber geschrieben. Und die, sozusagen das Mainstream-Narrativ ist, die Menschen sind so verunsichert durch Putin, durch Wetter, durch Klima und so, dass sie gar keine Kinder haben wollen. Und dass sie ihre Familiengründung in die Zukunft schieben. Okay, das ist das, so wird das wegargumentiert. Und dann haben die beiden was total Spannendes gemacht. Sie haben die aus den Krankenkassendaten die Anzahl der Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen sich geholt. Und dann haben sie geguckt in der Vergangenheit und konnten feststellen, dass es ein direktes Verhältnis gibt zwischen der Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen und der Geburtenzahl. Okay, das war nicht 1:1, aber ein bestimmtes Verhältnis. Also wenn mehr Vorsorge, ist ja logisch, nicht? Dann so, aber nicht, man erfasst nicht jede Frau, aber es gibt eine Korrelation. Und was sie jetzt festgestellt haben, ist, dass in diesen Jahren hier, 22, 23, 24, die Anzahl der Vorsorgeuntersuchungen ist nicht zurückgegangen. Okay? Und das ist ein sehr starker Hinweis darauf, dass dieser Geburtenrückgang durch eine Anzahl an Fehlgeburten und Frühgeburten zu erklären ist. Das heißt, die Menschen werden schwanger, aber die Kinder kommen nicht zur Welt. Okay? Das ist natürlich wie immer, wir reden hier immer nur natürlich über Zusammenhänge, Wahrscheinlichkeiten und das ist kein wissenschaftlicher Beweis, aber irgendwann mal sind die Zusammenhänge so stark, dass sie sehr nah an einem Beweis sind. Ja? Also das sind sozusagen für mich die Haupterkenntnisse, was die Impfung angeht. Jetzt gehen wir in den dritten Block, das ist Erkenntnisse aus der Corona-Zeit, die Gesellschaft. Erstens, Corona war eine weltweite koordinierte Aktion unter militärischer Führung. Okay? Das muss man einfach sich klar haben. Zweitens, es gibt wie ein Hinweis, wenn man das, ich habe neulich was geschrieben in Tichy und was anderes, Sie können auf Englisch ein bisschen länger. Im Grunde genommen, wenn man sagt, wir wissen inzwischen, dass das Virus mit großer Wahrscheinlichkeit, nur deshalb mit großer Wahrscheinlichkeit, weil keiner gesagt hat, ich habe es gemacht, aus einem Labor kam. Okay, wenn es aus dem Labor kam, ist es dann Gain-of-Function-Forschung, Gain-of-Function ist militärischer Bereich. Und selbst wenn jetzt dieses Virus selber nicht als Biowaffe konzipiert worden ist, ist es aus diesem Dunstfeld gekommen. Wir wissen das mit Peter Daszak, die ganze Sache NIH, Tony Fauci und so weiter, dass sie das dann in Amerika nicht mehr machen konnten und teilweise in China, vielleicht sogar in der Ukraine, in anderen Ländern outgesourced haben. Und da ist es entkommen. Und da ist natürlich so, wenn man an sowas arbeitet, an einer Biowaffe oder auch einen chemischen Kampfstoff, sie haben ja immer das Problem des sogenannten Rückschlags, Blowback. Das Problem ist, wenn Sie jetzt ein Virus oder irgendeine andere Infektionsagenz aussetzen, dann werden Ihre eigenen Leute und Ihre eigenen Truppen davon angesteckt. Das heißt, Sie müssen gleichzeitig das Gegengift haben. Und das Gegengift ist ja wichtiger als das Gift. Das heißt, wenn man das aus dieser Linse betrachtet, natürlich war die Impfung, ja, das Gegenpart, wichtiger als das Virus. Und dass die Impfung war für das Virus da und also nicht umgekehrt. Ja, also also Corona war die Krankheit war für die Impfung da und nicht umgekehrt. Das heißt, sobald das losging, hatten alle Maßnahmen das Ziel, das wurde relativ rasch klar, alle Menschen auf der Erde in die Spitze zu treiben. So, und das ist natürlich aus dieser Logik heraus, Frauen, Kinder, Schwangere, Afrikaner, Tibetaner, alle sollten sich impfen lassen. Am Ende haben sich mehr als 5 Milliarden Menschen, 5,5 Milliarden Menschen, es sind über 14 Milliarden Impfdosen. Das sind mehr als doppelt so viel, wie es Menschen gibt auf der Erde. Also das hat geklappt. Also die Krankheit war für die Impfung da und nicht umgekehrt. Corona insgesamt, was über uns gekommen ist als Gesellschaft, war ein Test. Was ist getestet worden? Die Standhaftigkeit und der gesunde Menschenverstand. Das sind die Corona. So. Corona, diese Corona-ganze Sache, es war ein Test seitens der Herrschenden, wie weit sie gehen können, was sie mit uns alles machen können. Die meisten Menschen, muss man sagen, haben diesen Test nicht bestanden. Aber es blieb ein harter Kern von 12-15% in Deutschland, der Widerstand geleistet hat. Das ist sozusagen die tröstliche Seite. Die Bestandsquote stand, also ob man diesen Test bestanden hat oder nicht, die Bestandsquote, die stand in einem umgekehrten Verhältnis zum Bildungsgrad. Das war einfach so. Es fand, und das ist, hat Matthias Desmet aus Belgien, ein Psychologe, hat ein Buch darüber geschrieben, ist sehr lesenswert. Es fand, er nannte das eine Massenformation statt. Ein Zustand der Massenhypnose war das, in der die meisten Menschen sich mit Freude und Hingabe an den Maßnahmen beteiligt haben. Es wäre nicht so, dass man, es gab natürlich einige, die sind gezwungen worden, Lehrer und vielleicht in Gesundheitseinrichtungen und so, aber die überwiegende Masse, das war super. Die hatten eine Aufgabe und die haben wirklich mit Hingabe und Freude sich daran beteiligt. Hier hat zumindest ein Teil der Bevölkerung Widerstand geleistet, 12-15%. Traf diese Aussage auf keine einzige Institution der Gesellschaft zu. Auf keine einzige Institution. Nicht die Medien sowieso nicht, die Ärzteschaft nicht, die Standesorganisation nicht, die Justiz nicht, die Kirchen erst recht nicht. Also es gab keine einzige Institution unserer Gesellschaft, die diesen Test bestanden hat. Keine einzige. Sämtliche Institutionen wie Gerichte, die verfasste Ärzteschaft, die Akademie, der Wissenschaftsbetrieb, die Gewerkschaften, alle große Konzerne, die Hauptmedien, aber auch vermutete Horte des Widerstands wie Kirchen oder der Kunstbetrieb, ja, haben nicht nur mitgemacht, sondern gingen oft, und das war das Kennzeichnende, weit über das staatliche Geforderte hinaus. Das muss man einfach festhalten. Jede dieser Institutionen hat somit nicht teilweise, sondern vollständig und auf allen Ebenen versagt. alle diese Institutionen. Ihre Reform ist vermutlich nicht möglich. Das ist meine Einschätzung. Nur Abriss und Neubau verspricht Besserung. Das muss ich so sagen. So, der nächste: Sowohl auf der individuellen als auch auf der institutionalen Ebene haben sich die sogenannten Liberalen als besonders illiberal herausgestellt. Und das letzte Punkt ist, was Gesellschaft angeht, was wir bis 2020 für unsere Rechte hielten, haben sich als Wohlverhalten zugeteilt, als für Wohlverhalten zugeteilte Privilegien herausgestellt. Der Großteil der Bevölkerung hat sich aber an dieser Erkenntnis nicht gestört. Viele haben den Unterschied ja gar nicht gemerkt. Aber das ist so das, was wir dachten, das sind unsere Grundrechte. Wir haben festgestellt, nein, die Herrschenden verstehen die als Privilegien, die wir zugeteilt bekommen, für Wohlverhalten. Und ich will jetzt ein paar Bilder zeigen, um das ein bisschen zu untermauern. Hier sehen wir hier Jens Spahn und das ist General Holterm. Der war der Chef, nicht er. Der ist jetzt mit Carsten Breuer. Carsten Breuer ist jetzt befördert worden. Der ist im NATO, was ist er jetzt nicht? Der ist also ein hohes Tier jetzt im NATO geworden. Und es gab einen Dritten, dessen Namen mir immer entkommt, der in Zivil immer agiert hat. Aber es war ein Triumvirat. Der andere war, glaube ich, Leutnant, zwei Generäle und ein Leutnant. Und die haben das ganze Ding gelenkt. Und das ist dann von der NATO aus gemacht worden. Das ist hier eine Rede für das niederländische Parlament. Das ist die Ministerin für Gesundheit, Fleur Agema. Und die hat gesagt hier, so weiter und so fort, mit anderen Worten, es handelte sich um eine militärische Operation, die nichts mit der Gesundheitsversorgung zu tun hatte. Also das sind jetzt nicht meine Meinungen, sondern das ist tatsächlich so. Hier sehen wir hier ganz schön, es war ein Sakrament. Also die Impfung, das war eine Religion, Corona war eine Religion, die Impfung war ein Sakrament. Und hier sehen wir, wie das Sakrament hier gespendet wird in einem Kathedral, Salisbury Cathedral 2000, super, also wirklich eine sehr schöne Kathedrale, aber ein bisschen jetzt entweiht, würde ich mal sagen, durch diese Episode hier. Oder hier zum Beispiel, ich habe immer so Fotos gemacht in der Corona-Zeit. Hier war zum Beispiel eine Religion erleben, jetzt impfen. Das war ein Plakat in Bochum an einer Bushaltestelle. So. Oder hier, das ist hier, dieses Gold hier. Poster im Dekanat der Medizinischen Uni in Innsbruck. Hier war es Baskenprofile, Medizinische Uni Innsbruck, also Medizinische Uni. Ja. Basken, glaubt an die Wissenschaft hier, nicht? Dann hier, ist, versteht die Wissenschaft nichts, die Nase ist frei. Glaubt an Wunder, verleugnet die Wissenschaft. So. Also diese Sachen, die muss man einfach sammeln, weil man vergisst die. Oder hier zum Beispiel Corona als Religion. Das war eine, alles Perry, die Stadträten der Labour Party, also wer hier SPD in London, die sitzt ganz allein in der U-Bahn-Abteilung, wie man hier sieht, trägt die Maske und sagt, going to keep wearing my mask on public transport, even when it's just me on the tube. So, also ganz interessant. Oder hier noch eine, das war eine Pressemitteilung der Euthanasiefirma Exit. Und die haben gesagt, Sterbehilfe, also Euthanasie, nur noch für Geimpfte und Genesene. Das war echt so. Das war wirklich so. Hier. Oder hier wird es ein bisschen, leider ein bisschen dunkler. Das ist leider kein Fake. November 21 auf Usedom, ein Laden. Und da war ein böser Impfgegner oder was drin, kauft nicht bei Ungeimpften. Ja. So, hier haben wir jetzt eine Umfrage, weil die Frage ist zum Beispiel, wollen die Leute das aufarbeitet haben oder nicht? Ja? Und ich sage nein. Und hier sind die Daten von Forsa. Hier haben wir hier fast jeder Fünfte hat die Impfung nicht vertragen. Also wenn man guckt, ja, 20% sagen, die haben die Impfung nicht vertragen. 20%. Und aber wenn man sagt, wollen Sie eine Aufarbeitung? Hier ist ja, nein. Hier ist dann Pandemie, Entscheidungen waren falsch. Ja, nein. Also das heißt, eine klare Mehrheit sind das nicht. Laut Paul-Ehrlich-Institut wurden lediglich 1,6 Nebenwirkungen pro 1000. Und hier sagen 20, wenn man sie gerade rausfragt, sagen 20%. Nur so viel zu der Vollständigkeit der Meldungen. Okay, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, nächsten Block. Das ist Corona, Erkenntnisblock Nummer 4. Das ist meine persönliche Meinung jetzt. Es wird keine Aufarbeitung geben. Es wird keine, zumindest keine relevante. Nirgendwo. Meine Meinung. Also sowohl eine Forsa-Umfrage, das haben wir gesehen, als auch eine kleine Umfrage durch Flavio von Witzleben haben gezeigt, dass eine Aufarbeitung von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung nicht erwünscht wird. Zweitens, bei den Eliten in allen Bereichen herrscht sowieso Konsens, dass man sich, also jetzt hat sich ein Konsens herausgebildet und dieser Konsens ist, man hat sich gelegentlich im Ton vergriffen oder ein wenig übers Ziel hinausgeschossen, aber dass im Grunde alles richtig verlaufen sei. Berlin im Dialog, hart aber fair mit Karl, das war jetzt Berlin im Dialog, hart aber fair mit Karl Lauterbach, Aline Büchs von der Ethikkommission, Eckhard von Hirschhausen. Immer noch, und nicht nur Richter Detmar, ja, immer noch werden ungerechte Prozesse aus der Corona-Zeit mit großem Eifer geführt und extreme Urteile mit voller Härte vollstreckt. Zum Beispiel der Soldat Alexander Bittner, die Ärzte Karuna, Javid Kistel, Michael Balweg, Rainer Füllmich. Genau. Ja, genau, die sitzen alle, genau. So, der Meinungskorridor engt sich immer mehr ein. Wir haben Trusted Flagger, wir haben Paragraph 188 Strafgesetzbuch, dieser Majestätsbeleidigungsparagraph. Wir haben, das ist übrigens am 3. April 2021 als Reaktion auf den Corona-Widerstand eingeführt worden. Ne? Henrik Wüst und Robert Habeck machen Werbung für diese Abmahnmühle Sodan, die mit Hilfe von KI den Netz auf verwertbaren Beleidigungen durchsucht. Dann haben wir das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, dann haben wir das Innengeheimdienstphänomenbereich verfassungsrechtliche Delegitimierung des Staates. Annalena Baerbock, Agnes Strack-Zimmermann, Robert Habeck, Ricardo Lang, auch andere erteilen, auch zum Beispiel Nancy Faeser, erteilen 100-fach Anzeigen oder spezialisierte Anwaltskanzleien. Rentner mit behinderten Kindern werden um 6 Uhr morgens von Suchtrupps aus dem Bett geklingelt. So Winston Churchill hat übrigens gesagt, wenn es um 6 Uhr morgens klingelt und ich ganz sicher sein kann, lediglich den Milchmann vor mir stehen zu haben, lebe ich in einem freien Land. Und wenn es was, so. Auch mit diesem Zustand hat sich die Masse der Bevölkerung kein Problem. Nur wer sich bewegt, spürt seine Fessel. Das ist jetzt von Rosa Luxemburg von der anderen Seite. Trotzdem stimmt das. Also nur wer sich bewegt, spürt seine Fessel. Der Spießer kommt auch in der Diktatur ganz gut zurecht und vielleicht sogar besser zurecht als in der Freiheit. Das müssen wir einfach, und das ist der Grund, warum wir diese Situation haben. Ich will jetzt noch ein Bild zeigen. Das ist zum Beispiel aus Ende letzten Jahres, dieses Bild. Und Sie sehen hier, die tragen alle hier Maske. Und das ist hier the Melbourne Marxism Conference. Okay? So, und das ist hier, da kann man sehen, in Melbourne, also in Australien, die Marxisten, die jungen Marxisten in Melbourne. Und die tragen alle Maske Ende 2024. Also nein, so viel zum Drang nach Aufarbeitung. Ja? Und ich will jetzt Erkenntnisse jetzt aus der Gesellschaft noch weitermachen. In der Welt nach Corona ist nichts wie vorher. Doch hat man sich in der neuen Normalität überraschend schnell eingerichtet. Die Angstspirale, die dreht sich weiter. Klima, Krieg, Wirtschaftskatastrophe und so weiter. Und doch, muss ich sagen, zumindest für mich, war Corona vielleicht für uns alle ein Geschenk Gottes. Ja, warum? Weil in Wahrheit hat Corona nichts geschaffen. Ist nichts durch Corona entstanden, sondern lediglich das freigelegt, was schon vorher da war. Corona hat die Repression wie ein Röntgenbild durchleuchtet. Wir sehen, das ist das Interessante bei Corona, wir sind wie ein Röntgenbild der Gesellschaft. Und im Unterschied zu anderen Problemen, wie zum Beispiel Klima- oder Wirtschaftsprobleme, wo das Ende noch nicht sichtbar ist. Bei Corona, jetzt nach 5 Jahren, haben wir Anfang, Mitte und Ende gesehen und können das sozusagen wie ein Insekt unter dem Mikroskop jetzt auseinandernehmen und studieren. Ja? Und spätestens seit den RKI-Files wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Wir sehen die Werkzeuge der Manipulation, die Bilder aus Bergamo, dann 2 weeks to flatten the curve, keiner ist sicher, bis alle sicher sind, die Pandemie der Ungeimpften, Impfung als ein Akt der Nächstenliebe, das ist eine meiner Lieblingszitate. Dann Corona hat den Zustand einer Gesellschaft freigelegt, in dem das nackte Überleben wichtiger war als das richtige Leben. Ganz wichtig. Tiefsitzende, das ist zumindest meine Diagnose, tiefsitzendes Gottesverlust oder allgemeiner gesagt ein Verlust an Transzendenz, so würde ich das auch ausdrücken, ist eigentlich die Ursache gewesen. Alexis de Tocqueville, der hat ja dieses Buch geschrieben, Reise durch Amerika, dieses sozusagen Standardwerk, was bis heute eine hohe Aktualität, und er hat gesagt, eine Gesellschaft ist so aufgebaut, man hat unten als ganz tiefem Fundament ein Glaube, damit meine ich jetzt nicht unbedingt was Kirchliches, aber ein allgemeinen Glaube, worauf die Gesellschaft sich verständigt. Daraus entsteht die Moral und daraus entstehen die Institutionen. Und wenn das Fundament wegbricht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Institutionen verfaulen. Und was wir gesehen haben bei Corona, das hatte ich ja anfangs gesagt, ist ein Verlust und ein Wegbrechen aller Institutionen. Aber der Zerfallsprozess ist ja lange im Gange, vielleicht über 100 Jahre, ich weiß es nicht, aber lange, lange Zeit. Immanuel Todd, das ist ein französischer Historiker, der hat ein neues Buch, ganz wichtiges Buch herausgebracht letztes Jahr, Der Westen im Niedergang heißt es, und der beschreibt dann diesen Nihilismus des Westens. Der sagt dann Gottesferne, Geburtenrückgang, es gibt auch antinatalistische Bewegungen, also ein Teil der Klimabewegung betrachtet den Menschen als Krebs auf dem Planeten und sagt, es gibt auch, man kann auch diese Werbungen überall sehen, wie viel CO2 ein Baby macht und wie viel CO2 ein BMW macht und das Baby ist schlimmer als 5 BMWs und so, ja. Es gibt auch diese Organisation Birth Strike, die nennen das ganz offen. Also das ist sozusagen, das ist ein Problem. Und jetzt kommen wir zu der nächsten, wie geht's weiter? Okay? Also da habe ich versucht, sozusagen zumindest für mich, die verschiedenen Themenbereiche, die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, zusammenzufassen und zu präsentieren, wie geht's weiter? Wir müssen erstmal sehen, wie die Welt wirklich ist und nicht, wie wir sie gerne hätten. Also, die Welt ist viel besser als ihr Ruf. So will ich das mal sagen. Also, wir leben nicht in einer Welt des Mangels, wie uns immer suggeriert wird, sondern in einer Welt des Überflusses. In 1880 hat der durchschnittliche amerikanische Bürger ungefähr $2 am Tag zur Verfügung im heutigen Geld, in heutiger Kaufkraft. Also man kann sagen, $2 damals, das wäre heute $50. Nein, $2 im heutigen Geld hatten die 80%, 90% der Bevölkerung in Amerika. Wenn es eine Zahl gäbe, um unseren Gesamtzustand zu beschreiben, zum Beispiel der Gesamtzustand der Gesellschaft oder der Welt, wäre die Lebenserwartung keine schlechte Zahl. Weil es geht sehr viel da rein, ja. Die Lebenserwartung betrug für die gesamte Menschheitsgeschichte ungefähr 30 Jahre. Okay, 30 Jahre im Schnitt. Es gab natürlich einige, die sind sehr alt geworden, aber viele haben die Kindheit nicht überlebt. Es gab eine sehr hohe Kindersterblichkeit und Säuglingssterblichkeit, aber die Lebenserwartung war 30 Jahre. Ende des Zweiten Weltkrieges betrug die Lebenserwartung weltweit, Ende des Zweiten Weltkriegs, nur 40 Jahre. Okay? Und heute beträgt sie weltweit 77 Jahre. Das ist fast eine Verdoppelung. Ja? Seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist eine irre, so ein Wert, den man in Deutschland übrigens, hat man erst ungefähr 1983 erreicht. Ja? Und das heißt im Umkehrschluss, dass die ganze Welt heute einen Lebensstandard hat, den man in Deutschland sozusagen in dieser am Ende der ausgehenden Opel-Mante-Periode hatte. Ja? So will ich das sagen. Und wenn früher... Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn früher Menschen gehungert haben, und das gilt vielleicht bis 1960, 1970, war es zum Teil höhere Gewalt. Also Katastrophen, Wetterkatastrophen, Ernteausfall und so weiter. Und man hatte teilweise wirklich beim besten Willen nicht die logistischen Möglichkeiten, um Abhilfe zu schaffen in der nötigen Geschwindigkeit. Okay? Das war mal so. Heute, wenn heute einer hungert auf der Welt, ist das eine politische Entscheidung, die irgendwo getroffen wurde. Heute haben wir durchaus die Technologie, durchaus das zu machen. Das heißt, diese ganzen sozusagen grundsätzlichen Probleme sind im Prinzip, viele dieser Probleme sind gelöst. Es gibt zwar Klimawandel, hat es ja immer gegeben, aber es gibt keine Klimakatastrophe. Es gibt keine Klimakatastrophe. Die Daten für die CO2-Hypothese, nenne ich die mal, die sind äußerst spärlich und widersprüchlich. Das Wetter ist ein komplexes, quasi stabiles System, das sich nicht zuverlässig modellieren lässt. Und früher hat es sehr größere Temperatursprünge in sehr kurzer Zeit gegeben, zum Beispiel auf Grönland. Da gab es ja Wikinger, die haben ja Grönland besiedelt. Und das hieß Grönland, weil es grün war. Und die haben dann ungefähr 200 Jahre relativ gut gelebt. Und dann hat das Wetter sich so schnell geändert, dass die nicht weggekommen sind. Und die sind da gestorben. Und weil die haben gedacht, es wird nächstes Jahr besser, und dann war es nicht. Und dann sind die gestorben, die Kolonie ist gestorben. Weil das Wetter sich so schlecht, so in einer so kurzen Zeit so radikal geändert hat. Das heißt, kurze Sprünge hat es ja immer gegeben, entweder in die eine oder in die andere Richtung, schon lange vor der Industrialisierung. Ja? Es gibt keine lineare Beziehung, oh ja, das ist ganz wichtig, es gibt eine direkte lineare Beziehung zwischen Energieverbrauch und Wohlstand. Das ist überall so. Konventionelle Kraftwerke sind inzwischen so gut wie schadstoffemissionsfrei und Atomkraftwerke der neuen Generation produzieren nur sehr wenig radioaktiven Abfall, weil eigentlich der gesamte Wohlstand kommt aus der Energieerzeugung. Der ganze Wohlstand hängt, es gibt eine lineare Beziehung, werde ich gleich zeigen, durch Müllvermeidung, kluges Recycling und innovative Technologien wie Plasmabrenner und so weiter, ist es möglich, zum Beispiel den gesamten Müllproblem mit heutiger Technologie problemlos zu lösen. Wir haben diese Technologien heute schon, ja, und trotzdem wird uns Angst gemacht in all diesen Sachen. Und ich will das hier zwei Daten zeigen. Das ist für mich eine sehr interessante Serie. Das ist eine Messstation in Mittelengland. Und es ist ganz interessant, weil es dieselbe Messstation ist, die seit Hunderten von Jahren, also Thermometer haben wir erst, also Fahrenheit, diese Fahrenheit-Skala ist glaube ich 1780 oder was. Vorher hat man Temperatur gar nicht messen können. Das vergisst man auch, ja. Und in dieser Messstation haben sie das gemessen. Es gab ja eine Art, in England gab es die industrielle Revolution. England war damals sehr fortschrittlich. Und die haben seit dieser Zeit die Temperatur erfasst an einer Stelle. Weil wenn man weltweite Temperatur hat und so, dann kann man sagen, ah ja, die Messstation und so weiter. Aber das ist eine Stelle und hier können wir sehen, das ist dann von 1700, das ist hier bis 1960, aber das geht weiter, ja, das ist hier Winter und Sommer, okay? Winter ist natürlich kalt und Sommer ist warm und manche ragen heraus, aber Sie können hier den klaren Trend zur Erwärmung erkennen, wenn Sie sich da richtig anstrengen, können Sie das erkennen. Oder hier auch, das ist zum Beispiel die durchschnittliche globale Temperatur in Fahrenheit 1880 bis 2005. Auch hier sehen Sie mit einer alarmierenden Steigerung, die wirklich schlimm ist. Und Sie sehen hier, das ist von 0 bis 100. Wenn Sie das genau angucken, dann stellen Sie fest, dass tatsächlich ein Anstieg gibt, vielleicht 1,5 Grad. Okay? Aber Sie müssen, wenn Sie das Gesamtbild sehen, wie breit ist, wir haben hier, das ist die Durchschnittstemperatur, ist 55 Grad Fahrenheit. Was ist das? Das ist vielleicht, glaube ich, 13, 14 Grad Celsius. Und Sie sehen, es ist jetzt da nicht viel, also auf jeden Fall nicht, was jetzt lohnen, was die Wärmepumpen erklären würde, würde ich mal sagen. Hier ganz interessant, oh, da fehlen jetzt zwei. Was ich zeigen wollte, ist also erstens, es gibt eine Grafik, wo man sehen kann, Energieverbrauch gegen Wohlstand. Und das ist wirklich, das kann man sehen, eine lineare Beziehung. Und es gibt kein Land, was jetzt ausbricht aus dieser Beziehung. Okay? Das heißt, es ist eine kausale Beziehung. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn ich den Energieverbrauch oder die Energieversorgung eines Landes drossele, werde ich den Wohlstand dieses Landes vernichten. Das ist eine mathematische Gleichheit. Okay? Und das Zweite, was ich zeigen wollte, ist der gesamte Energiemix heute in Deutschland. Okay? Wenn wir uns, ich habe mir die Mühe gemacht, die Rohdaten. Deutschland ist eine Energiewüste. Wir waren bis 2020 Energieexporteure. Jetzt sind wir Energieimporteure. Und die Menge, die wir importieren müssen, nimmt jedes Jahr zu. Und wenn man jetzt guckt, ich habe das in Petajoule ausgerechnet, von dem Gesamtenergieverbrauch in Deutschland, und das sind die neuesten Daten, die wir haben, das ist Ende 2023, also ein Jahr alte Daten, das sind zuverlässige Daten, offizielle Daten, 94, also wie viel Prozent, wenn wir sagen, erneuerbar, okay, ist Wind und Solar, weil Holz konnten wir schon im Mittelalter brennen, ja, und Wasserkraft hatten wir immer, also wenn wir sagen, Holz und Solar und Wind, das sind die erneuerbaren Energien. Wie viel Prozent des gesamten Energieverbrauches in Deutschland heute kommen aus Wind und Solar? Was würden Sie sagen? Also die Antwort, da kann ich Ihnen sagen, die Antwort ist 6%. 6%. Davon ist 4%. Also man kann sich das ganz leicht, 94% ist nicht, also gut, Kernenergie nicht mehr, gut, französische Kernenergie haben wir immer mehr und so, aber so und der Löwenanteil sind fossile Brennstoffe, das ist 96%, dann kann man das 2% Offshore, 2% Onshore Wind und 2% Sonne. So, mehr nicht. Und diese 6% haben eine grottige Qualität, weil natürlich die gerade dann fehlen, wenn man sie am meisten braucht. Also Solar ist nachts null und so weiter und so fort. Das heißt, also die sind nur 6%, aber wir können vielleicht nur froh sein, weil wenn das mehr wären, würden die Lichter nicht brennen. Ja? Aber das ist nur, damit man ein Gefühl bekommt für die Dimensionen. Weil die sagen, ja, heute ist 60% der Elektrizität kam von der Sonne und 30%, ja, das mag vielleicht sein, aber in der Summe sind es 6%, mehr nicht. Weil es ist nicht nur Elektrizität, sondern auch Wärme und Transport und so. Und ich will jetzt enden mit zwei Sachen und dann sind wir durch. Also Nahrung, ich will jetzt ein paar positive Sachen bringen. Nahrung und Gesundheit, okay? Das derzeitige Paradigma sieht vor, dass Big Ag, also die große Agrikultur, Factory Farming im Prinzip, nahrstoffarme, aber Pestizid-, Herbizid- und hormonreiche Nahrung produzieren. Zunehmend redet man von Factory Food, Laboressen, die man in Fabriken herstellt und nicht auf dem Land. Die Rechte der Landwirte werden weltweit eingeschränkt. Zum Beispiel in England hat es gerade eine horrende Erbschaftssteuererhöhung gegeben für Landwirte, um sie zu enteignen. Dieses Essen wird dann durch Big Food weiterverarbeitet und verdichtet zu kalorienreichen, nahrstoffarmen und mit Chemikalien durchtränkten Produkten, die zwar satt machen, aber ansonsten Krankheiten wie Übergewicht und Adipositas, Diabetes mellitus und Erkrankungen wie Krebs und Morbus Alzheimer befördern. Der auf diese Weise krank gemachte Mensch ist der ideale Kunde für Big Pharma, die kein Interesse an Gesundheit hat, leider muss man sagen. Man ist geneigt, dieses Modell auf die, ja, man kann sagen, es ging auch die Rockefeller, die Ölindustrie, die haben das ja befördert und sicherlich haben sie ihren Teil, aber die Entwicklung in diese Richtung geht viel weiter zurück. Dabei haben wir aus das Wissen und die Technologie sehr leicht, aus diesem Kreislauf herauszubrechen. Das medizinische Komplex wird viel zu stark von Pharma beeinflusst und hat den Weg verloren. Und das Gleiche gilt für die medizinische Wissenschaft leider. Und wenn ich jetzt, das muss ich sagen, ich habe jetzt sozusagen Corona-Augen bekommen, ja. Und wenn ich mit diesen Corona-Augen auf meine Karriere zurückblicke, habe ich nach mehr als 40 Jahren als Arzt das Gefühl, wieder bei Null anzufangen. Besonders eklatante Beispiele sind die Prävention, Behandlung von Diabetes mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie von psychiatrischen Erkrankungen, insbesondere Angst, Störungen, Depressionen. Also die meisten zum Beispiel, die Mittel gegen Depressionen sind auch sehr, sehr schlecht wirksam, werden seit Jahren, da liegt man ein falsches chemisches Modell zugrunde und so weiter. Also es ist nicht nur Diabetes mellitus. So, wie geht's weiter? Die Gesellschaft, ja. Die empirische Forschung zeigt, dass 8% der Bevölkerung reicht, um eine Gesellschaft zu kippen, wenn sie nur zusammenhalten und halbwegs organisiert sind. Es reichen 8%. Dieser Prozess dauert oft lange und das ist in der Phase, in der wir jetzt sind, und läuft zunächst unbemerkt, um dann scheinbar auf einmal Bahn zu brechen. Aber die läuft die ganze Zeit unterschwellig und wir sind mitten in einer Zeitenwende. Und in einer solchen Zeit, in der wir jetzt sind, überschlagen sich die Ereignisse. Im Mittelalter haben die Kirchenväter gesagt, mutis in fine velocior. Also die Sachen beschleunigen sich zum Ende hin. Und das erleben wir ja, wenn wir den Fehler machen, den Fernseher anzuschalten. Und diese aber extreme Beschleunigung ist ein Zeichen, dass dieser Kipppunkt kommt. Und das steht ja in der Bibel, Matthäus 24,6, ihr werdet hören Kriege und Kriegsgerüchte. Seht zu und erschreckt euch nicht. Das muss zum Ersten alles geschehen, aber es ist nicht das Ende da. Und ich glaube nicht, dass das Ende da ist. Also die Grundprobleme, was sind die Grundprobleme? Also sind erstens die Fiat, aus meiner Sicht, Fiat-Währung und das Geldmatrix. Durch Inflation wird die Arbeitskraft der Bevölkerung geerntet. Okay. Beispiel dafür sind die Central Bank Digital Currency, ist heute angesprochen worden. Dann haben wir einen Nachrichtennexus. 6 Firmen besitzen weltweit 90% der in den USA besitzen 90% der Medien. Und das ist weltweit nicht viel anders. In Deutschland ist es ähnlich. Verwendung von Algorithmen, dann hat man Nudging und Propagandatechniken, allem voran. Die Hauptpropagandatechnik ist einfach die Wiederholung. Das ist das Einfachste. Es wird einfach wiederholt. Und dann hat man zum Beispiel russischer Angriffskrieg. 2 weeks to flatten the curve. So, und so formt man die Wirklichkeit. Dann hat man das Endloskrieg der Banker aus meiner Sicht. BlackRock zum Beispiel ist dabei, den Wiederaufbau seit einigen Monaten, die sind schon längst bei der Wiederaufbau dabei. Also der Krieg muss ein bisschen weitergehen, aber die Pfründe sind schon verteilt in der Ukraine. Ja? Dann gibt es dann ein Kartell der Zeugnisinhaber, trust the science, trust the experts, dann haben wir ein medizinisches Komplex, Krieg gegen die natürliche Vitalität, digitale Gefängnisse und solche Sachen. So, was sind die Lösungsansätze? Okay, wie kommen wir aus dieser Sache raus? Relativ einfach. Das Erste ist, habt keine Angst. Okay, fürchtet euch nicht. Ganz wichtig. Habt keine Angst. Der Zweite, genauso wichtig, sprich die Wahrheit offen heraus. Okay, wenn du offen sprichst, haben die anderen keine Macht mehr über dich. Muss einfach offen sprechen, natürlich nicht beleidigend, aber offen heraussprechen. Dann muss man versuchen, es gibt auch radikal ehrlich zu sein in dem, was man macht. Sei radikal ehrlich. Dann benenne die Missstände, Gesundheitswahn, Genderwahn, Klimawahn, Krieg und so weiter. Dann muss man versuchen, echt zu leben, also führe echte Freundschaften, teile echtes Essen, schaffe echte Gemeinschaft, täusche echte Wertträger aus und nicht irgendwelche Bullshit-Dinger, ja. Und vertraue, das ist auch wichtig, ich glaube, es gibt sowas wie ein natürliches Gesetz, vertraue das natürliche Gesetz. Und das sind die Sachen, die ich enden würde. Ich will nur mit diesem Bild enden von Nena, die hat das ja gesagt auf diesem Konzert. Die hat gesagt, die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen lassen. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank.